Ich bin auch froh, dass ich hier bin, wo immer jetzt hier ist. Ich danke dir für die großzügige Einführung und ich danke dir auch für die Werbung fürs ZFL. In der Tat, der Blog ist immer lesenswert. Was ich zu sagen habe, teilt sich in 6 Abschnitte. Sie wissen also, wann es dem Ende zugeht. Und ich wollte noch sagen, dass ich aufgrund der von Holger Brohm schon erwähnten Doppelfunktion, über die ich mich sehr freue, dass ich nämlich Professorin in der Kulturwissenschaft sein kann und Direktorin des ZFL. Das ist schön, aber es führt eben oft auch zu Konflikten, sodass ich morgen nicht dabei sein kann. Aber ich habe schon Holger und auch Britta geschrieben und gesagt, wenn sie Fragen haben, die ich beantworten kann zu diesem Themenkomplex, dann reichen Sie mir kurz schriftlich ein und ich äußere mich dann schriftlich dazu. Und dann geht es auch schon los mit dem ersten Teil. Seinem frühen Novellenzyklus mit dem Titel Gehirne von 1916 hat Gottfried Benn ein Motto vorangestellt und es lautet wie folgt, ich zitiere: Wer glaubt, dass man mit Worten lügen könne, könnte meinen, dass es hier geschehe. Zitat Ende. Ob mit Worten, also mit der Sprache, gelogen werden kann, hängt davon ab, ob man sie des Gegenteils, der Wahrhaftigkeit oder Ehrlichkeit für fähig hält. Da Sprache und sprachliche Kommunikation zwar fraglos wirklich sind, aber doch von der Antike über Hegel, Wittgenstein bis zur jüngsten Sprachphilosophie immer wieder Zweifel an ihrer, sagen wir mal, neutralen Referenzfunktion auf nichtsprachliche Wirklichkeiten formuliert worden sind, ist tatsächlich fraglich, ob man mit Worten lügen kann, weil man nämlich nicht sicher sein kann, ob man mit und in Worten überhaupt ehrlich sein kann. Worte sind wirklich, aber anders wirklich als das, was man sieht und geschehen sieht. Schon wer etwas Geschehenes bezeugen will, ist auf Worte angewiesen und muss darauf vertrauen, dass sie das Gesehene transportieren. Vielleicht ist das fragwürdige Verhältnis zwischen Sprache und nichtsprachlicher Wirklichkeit ein Grund, warum die Lüge lange straffrei war und auch jetzt nur dann einen juristischen Tatbestand darstellt, wenn das Lügen nachweislich betrügerischen Zwecken gedient hat, die dem Belogenen und Betrogenen realen Schaden zugefügt haben. Wer jemanden der Hochstapelei bezichtet, hat also erst nur und hat also nur unter besonderen Umständen etwas Justiziables an der Hand. Zum Beispiel im Falle einer sogenannten Amtsanmaßung, also Ärzte oder Richter, die vorgeben, solche zu sein, aber es nicht sind. Die vielen Politikerinnen und Politiker, die in ihren Dissertationen gelogen haben über den nicht ausgewiesenen Anteil anderer an ihren Arbeiten, werden gerügt. Es wird ihnen vielleicht auch von der Universität ihr Titel entzogen, aber ein Rechtsverfahren erfolgt nicht. Nun könnte man daraus folgern, dass das Lügen zwar nicht justiziabel ist, aber doch wohl moralisch und ethisch verwerflich. Und zwar verlangt eins der 10 Gebote, dass wir nicht falsches Zeugnis ablegen sollen, aber im christlichen Katalog der Todsünden findet sich die Lüge nicht. Die Sprache selbst scheint lässlich mit der Lüge umzugehen. Davon zeugen die vielen schönen Ausdrücke für das Lügen, etwa lateinisch die pia fraus, der fromme Betrug in guter Absicht. Den grifflich-sinnlichen Ausdruck der Hochstapelei hatte ich schon genannt. Märchen auftischen ist ebenfalls hübsch und einen Bären aufbinden auch. Die Notlüge heißt auf Englisch White Lie und wir kennen sie alle. Jüngste psychologische Studien haben übrigens festgestellt, dass wir alle jeden Tag wiederholt und ohne Not mindestens 3-4 Mal lügen. Offenbar ist das Lügen uns eine Art zweiter Natur. Und da nimmt es nicht Wunder, dass auch und gerade die fiktionale Literatur, deren Verhältnis zur Lüge besonders kompliziert ist, von Lügnern bevölkert ist. Von Till Eulenspiegel bis Pinocchio, von Cervantes bis Thomas Mann. Gottfried Benn hatte sich mit seinem Motto, wer glaubt, dass man mit Worten lügen könne, könnte meinen, dass es hier geschehe, auch auf den eigenen Text bezogen, sodass man fast folgern möchte, so richtig und echt lügen könnte eigentlich nur die Literatur. Aber mit solchen Binsenwahrheiten über das Lügen hält man sich heutzutage besser zurück. Es ist schwerer geworden. Fake News und Lügenpresse, letzte schon 2014 das Unwort des Jahres. Es fällt schwerer, diese zurückzuweisen, wenn preisgekrönte Journalisten wie Relotius uns Märchen erzählen und kein Faktchecker der großen Zeitungen, in denen seine Artikel erschienen sind, etwas merkt. Ganz zu schweigen von Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern in den Rängen des Deutschen Bundestages und des US-amerikanischen Kongresses und auch zu schweigen von einem Ex-US-Präsidenten, der demokratische Wahlen im Namen der Wahrheit als Lügen anprangert und damit längerfristig bei seiner Anhängerschaft Erfolg haben wird, weniger obwohl als vielmehr weil seine Falschaussagen, vulgo seine Lügen, die, wir wissen das, in die Zigtausende gehen, noch keine, weil, obwohl sie in die Zigtausende gehen, noch keine von ihnen die Trumpisten in irgendeiner Weise irritiert oder beunruhigt hat. Immer wieder, so haben wir gelesen, immer wieder haben wir gelesen, dass die Amerikaner in zwei verschiedenen Wirklichkeiten, in Parallelwelten leben, in denen die eine, die andere Seite nicht bloß als politischen Gegner, sondern vor allem als Lügner wahrnimmt und ihn so als Gegner gar nicht ernst nehmen kann. Und wir hier können nicht sagen, dass wir gegen solche Spaltungen gefeit wären. Der Erosion vieler Institutionen und gesellschaftlicher Übereinkünfte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, steht ein erstarkender Dogmatismus der Identitätenpolitik gegenüber. Man kann beides gewiss nicht über denselben Kamm scheren. Aber Verhärtung der Fronten und wechselseitige Bezichtigung als Lügner ist auch hierzulande nicht zu übersehen und die Fakten werden dazwischen zerrieben. Nur so ist wohl zu erklären, dass sich viele von uns vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren nicht entblödet haben, ich übrigens auch nicht, für die Wahrheit der wissenschaftlichen Fakten zu demonstrieren, auch hier in Berlin. Obwohl wir alle als Wissenschaftlerinnen sehr wohl wussten und wissen, dass auch und vielleicht gerade in der empirischen Wissenschaft kein Faktum unumstößlich oder unhinterfragbar ist. Es Wissenschaft vielmehr ausmacht, jedes Faktum immer wieder neu befragen zu können. Listen to the scientists, ermahnt Greta Thunberg. Aber die Klimawissenschaftler arbeiten nicht einfach mit vorhandenen Fakten, sondern mit komplizierten Modellen, wie übrigens die Virologen auch, seit die Infektionszahlen so hoch sind, dass die Kontaktnachverfolgung nicht mehr möglich ist. Das ist übrigens der einzige Grund für diesen Wert von 50, dass man darunter noch berechnen kann. Die Sorge, dass die Fragwürdigkeit alles Faktischen irgendwie missverstanden, instrumentalisiert und verwechselt werden könnte mit der von Klimaleugnern vertretenen Position, Klimawandel sei umstritten und bestreitbare Auffassungs- und Ansichts- und Meinungssache, das trieb uns dann 2018 auf die Straße. Auf dieser Linie und von dieser Sorge umgetrieben haben einige Kolleginnen und Kollegen im Umfeld unserer Fächer in der letzten Zeit auch versucht, theoriegeschichtliche Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte namhaft und geradewegs verantwortlich zu machen für die sogenannte Glaubwürdigkeitslücke. Das ist Credibility Gap, kannte Arendt auch schon. Von Foucault bis Latour, so argumentieren die Kolleginnen und Kollegen, seien die harten Fakten so in Frage gestellt worden, dass politisch Rechte diese vermeintlichen Errungenschaften jetzt beerben oder adoptieren könnten. Obwohl an der Adaptation ehemals linker Proteststrategien durch rechte Gruppen gewiss was dran ist, in Parenthese gesetzt den Fall, dass rechts und links noch so klar zu unterscheiden ist und man nicht von einem Populismus ausgehen muss, in dem politische Differenzen als solche gar nicht mehr erkennbar sind, weil dieser Begriff ähnliche Nivellierungseffekte zeitigt wie der des Neoliberalismus. Auch wenn man das erstmal in Parenthese stehen lässt, sollte man innerakademische Entwicklungen nicht überschätzen und stattdessen lieber genauer nachforschen, was unsere Bestände denn zum Problem der Politik und der Lüge bereithalten. Und bei Hannah Arendt wird man fündig. Mit der Frage von Wahrheit und Lüge in der Politik hat sie sich sehr anders, sehr intensiv beschäftigt. Und ich will nicht verschweigen, dass Hintergrund, zu dem Hintergrund dieser Beschäftigung auch die 1963 im New Yorker da erschienenen und damals weltweit und hochkontrovers bis heute debattierten Überlegungen zum Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961 gehören. Das Buch erschien unter dem schon skandalisierenden Titel »Die Banalität des Bösen«, die inzwischen zum geflügelten Wort geworden ist. Kritik hat Arendt diese Studie über diesen Prozess vor allem der Ton eingetragen. Dass es etwa Judenräte gegeben hat, war als historische Tatsache bekannt, aber das und wie Arendt deren Rolle bei der Vernichtung der Juden im Holocaust beschrieb, stieß auf großen Widerstand. Jüngst ist noch ein Text aus dem Nachlass des Philosophen Hans Blumenberg erschienen, der Arendt vorwirft, die Wahrheit rücksichtslos über alles andere gestellt und die politischen Kontexte dieser Wahrheit geopfert zu haben. Die Debatte ist lang und schwierig, zumal Arendts Buch nur selten mit ihren vorangegangenen theoretischen und praktischen Bemühungen zur Aufarbeitung des NS in Zusammenhang gebracht wird. Schon kurz nach dem Krieg war Arendt für das Committee for Jewish Cultural Reconstruction tätig und ihr Buch über, so ist der Titel, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, war schon 1955 erschienen. Es enthält sehr viele Überlegungen zur Logik des totalitären Terrors, der dann auch in die Banalität des Bösen eingegangen ist. Jedenfalls hat sie nach der internationalen und sehr öffentlichen Debatte um ihren Eichmann-Bericht, eine Debatte, in der auch langjährige persönliche Freundschaften zu Bruch gingen, die generelle Frage nach der Funktion von Wahrheit und Lüge im Bereich des Politischen nicht mehr losgelassen. Ihr Nachdenken mündete im Laufe der Jahre, also gegen Ende ihres Lebens, in eine Reflexion über die Urteilskraft. An diesem Gegenstand sollte ein Buch gewidmet sein, das sie nicht mehr zu Ende geschrieben hat. Es trägt den Titel The Life of the Mind und wir haben Vorstufen, Fragmente und ihre Vorträge über Kant. Das sind die wichtigsten Quellen zu dieser spät entwickelten Theorie der Urteilskraft. Zu den Stationen auf dem Weg zu diesem nicht vollendeten Buch gehören, zu den Stationen gehören auch zwei im Deutschen gemeinsam veröffentlichte Aufsätze. Der eine trägt den Titel Die Lüge in der Politik und erschien 1971. Der andere heißt Wahrheit und Politik und stammt aus dem Jahr 1967-68. Diese beiden Texte stehen im Zentrum der heutigen Vorlesung. Und wie alles eigentlich, nicht nur seit dem Eichmann-Bericht, sondern recht besehen seit Arendt nach ihrer Dissertation über Augustinus ihr erstes Buch über Rahel von Varnhagen veröffentlichte, sind auch diese Texte oder enthalten Sprengstoff. Sie sind kontrovers und sie skandalisieren. Um es vorwegzunehmen, das Lügen ist in Arendts Augen ein genuin politischer Akt, eine völlig legitime politische Handlung. Wie sie zu dieser Ansicht kommt und was daraus für die Politik einerseits und die Philosophie, aber auch die Wissenschaften als Statthalter der Wahrheit andererseits und was schließlich daraus für die Kunst, für die Literatur folgt, will ich im Folgenden erläutern. Zweiter Teil. Aber erlauben Sie mir, weil ich auch nicht weiß, wie vertraut Sie mit Arendt sind, noch ein paar Worte zu ihr und ihrer Rezeption zu sagen. Und ich beginne anekdotisch. Im Jahr 2008 hielt ich einen Vortrag zu dem von Holger Brumm schon erwähnten Giorgio Agamben und Hannah Arendt. Und damals war auch ein akademischer Lehrer von mir, die ältere Generation der 68er, anwesend. Und nach dem Vortrag warf er mir mit einer Formel aus dem Umfeld etwas älterer politischer Auseinandersetzungen vor, ich verbreitete mit Arendt konservatives Gedankengut. Stimmt in der Tat, dass Arendt lange als konservativ galt. Und es stimmt noch mehr, dass sich linke Intellektuelle und die akademische Linke nie besonders für diese Heidegger und später Jaspers Schülerin interessiert haben. Für diesen Blindspot oder auch dieses Vorurteil werden viele Gründe angeführt. Es sind eigentlich immer dieselben. Ihre, so heißt es, naive Verherrlichung der US-amerikanischen Revolution im Unterschied zur französischen und ihre anschließende Verehrung, blinde Verehrung der amerikanischen Republik, ihre politischen Fehlurteile, besagter Eichmann-Text, aber auch ihre kritische Reaktion auf die Ereignisse in Little Rock 1957, als die Rassensegregation der Schulen dort in dem Staat Arkansas aufgehoben werden sollte, weil der Supreme Court das so beschlossen hatte und Eisenhower Soldaten schickte, um die Aufhebung der Rassentrenner gegen den Gouverneur durchzusetzen. Vor allem aber hapert man auf der linken Seite bis heute mit Arendts Politikverständnis. Es idealisiere, so heißt es, den überschaubaren Stadtstaat der griechischen Polis, den sie in den Townhall-Meetings und den Verfassungsmachern in Massachusetts und anderen US-Staaten vor dem Unabhängigkeitskrieg gegen England wiederfand. Wir wissen alle, dass die politische Sphäre der Polis in der griechischen Antike höchstes Ansehen genoss und deshalb dort auch nur freie Männer zugelassen werden waren, solche also die Muße hatten, sich um Politik zu kümmern, weil Sklaven und Frauen für ihren Lebensunterhalt sorgten. Die Unterscheidung zwischen der häuslichen Sphäre der Reproduktion des Lebens, griechisch dem Oikos, und den davon unbehelligten Geschäften der Polis, die sich um das Gemeinwesen kümmert, zu dem aber die Frauen und Sklaven natürlich nicht gehören. Diese Trennung werde, so der Vorwurf von Arendt, blindlings übertragen in ganz andere historische Verhältnisse und politische Ordnungen. Und die würden immer an der Polis gemessen. Ihr Rühmen der politischen Sphäre bliebe blind für die Bedingungen, auf denen diese Sphäre ruht. Einmal abgesehen davon, dass die Römische Republik und ihre Bündnispolitik sehr viel wichtiger für Arendts politisches Denken und ihr Amerika-Bild waren als die griechische Polis, hat sie in ihren historischen Analysen moderner Staaten sehr wohl zwischen Oikos und Polis, zwischen häuslicher Privatsphäre und öffentlicher Sphäre eine dritte ausgemacht, die sie gesellschaftlich nannte. The Social Sphere, die sich zwischen die Privatsphäre und die Politik schiebt und dies möglich macht, dass ehemals Privates in den Bereich der Politik einwandern kann und Politisches in den Bereich des Gesellschaftlichen. In letzter Instanz dürfte es aber ihre frühe und entschiedene und manchmal wirklich krasse Parallelisierung des NS-Terrors mit dem stalinistischen System gewesen sein, die sie vielerorts hier mindestens bis zum Historikerstreit zur Persona non grata machte. Das lag auch an einer gewissen Asymmetrie, denn Hannah Arendt wollte ein Buch über Marx schreiben, das blieb aber ungeschrieben, sodass die Darstellung in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft etwas asymmetrisch ist, weil sie dem NS viel mehr Aufmerksamkeit widmet als dem Stalinismus und das einfach nur fraglos zu übertragen scheint. So bisher. Diese Zeit der weitgehenden Nichtbeachtung oder Anfeindung ist aber schon länger vorbei. Und wahrscheinlich ist es Arendts Beitrag zur Diskussion der Menschenrechte gewesen, der in der Tradition einer Kritik, die mit Marxens Überlegungen zur Judenfrage ihren Ausgang nahm, in jüngerer Zeit besonders stark wahrgenommen wurde. In diesem Zusammenhang gehört auch ihre Überlegung zu den Flüchtenden und den Staatenlosen im 20. Jahrhundert, die Giorgio Agamben produktiv aufgenommen und mit Überlegungen von Foucault verstrengt hat. Und in der Tat, dass das Leben, was Agamben in seiner Homo Sacer-Tetralogie das bloße Leben genannt hat, nicht der Güter Höchstes ist, das gehört in der Tat zu Arendts Grundüberzeugungen, die Anschlussfähigkeit in bestimmten anderen Hinsichten tendenziell ausschließen. Das betrifft vor allem Arendts Rezeption im Feminismus. Wenn zu den Errungenschaften und Einsichten des Feminismus gehört, dass, um es mit einer griffigen Formel aus den 20ern zu sagen, das Private das Politische ist, dann können die Vertreterinnen des Feminismus mit Arendt nicht viel anfangen. Und das hat jüngst noch einmal Judith Butler in ihren Frankfurter Adorno-Vorlesungen bestätigt. Dessen ungeachtet hat, wie gesagt, sich der Wind der Rezeption in den letzten Jahren doch massiv gedreht und das geht keineswegs nur auf Agambens Rechnung. Arendt ist zur Philosophin der Stunde avanciert. Im Sommer 2015, der sogenannten Flüchtlingskrise, wurde ihr publizistisches Debüt, der Aufsatz Wir Flüchtlinge, We Refugees von 1943, allerorten zitiert und gepriesen. Auch das ist übrigens ein außerordentlich zynischer Text, in dem Arendt ihren jüdischen Mitexilanten die Fortsetzung ihrer Assimilationsbedürfnisse im neuen Land vorwirft und sich schließlich ermächtigt, als Jüdin zu sprechen und politisch aktiv zu werden, mit einem der letzten Sätze dieses Aufsatzes. History is no longer a closed book and politics not for Gentiles, not just for Gentiles anymore. 2018 erschien ein winzig schmales Bändchen bei Reklam, ein Vortrag, der eigentlich nichts Neues sagt, was man in den Büchern nicht auch hätte lesen können. Der trug den Titel Die Freiheit, frei zu sein. Und von dieser kleinen Broschüre haben sich innerhalb von 2 Wochen 50.000 Exemplare verkauft. Die Ausstellung zu Hannah Arendt im Historischen Museum im letzten Jahr fiel weitgehend der Pandemie zum Opfer, aber auch sie ist Symptom eines sprunghaft angestiegenen Interesses. Thomas Meyer, ein ausgewiesener Experte, der auch das kleine Päckchen ediert hat, arbeitet an einer neuen Biografie. Und von der Arendt-Ausgabe haben Sie soeben schon gehört. Sagen wir es so, in Deutschland gab es lange Zeit, was Arendt angeht, Berührungsängste, die jetzt aber einer Umarmung gewichen sind, die einen auch misstrauisch machen kann. Soweit in groben Strichen der Hintergrund. Jetzt aber drittens zur Sache der Lüge und der Wahrheit. Für das, was wir heute im Trumpismus und der MAGA-Bewegung erkennen und was diese Seite ihrerseits dem korrupten Elitesystem der Profipolitiker und des Deep State vorwirft, brachte Arendt auf den Begriff des organisierten Lügens, Organized Lying. Studiert hat sie seine Mechanismen anhand der Pentagon Papers über den Vietnamkrieg, ein geheimes Dokument des Verteidigungsministeriums, das 1971 von der New York Times und der Washington Post teilveröffentlicht wurde und dann 2011 in Dutzenden von Bänden schließlich gesamtveröffentlicht. Der Verteidigungsminister McNamara hatte die Studie 1967 intern in Auftrag gegeben. Die 7000 Seiten machten deutlich, dass die amerikanische Regierung zwischen 1954 und 1967 systematisch gelogen hat. Sozusagen über alles, was mit dem Vietnamkrieg zusammenhing. Die Vorbereitungen für den Krieg, die Kriegsziele, die Misserfolge, die Opferzahlen und anderes mehr. Wie sich die Entdeckung systematisch organisierter Lügen anfühlt, wissen wir seit Snowden und anderen Whistleblowers Cambridge Analytica 2013. Eine Verschwörungstheorie wird wahr. Mit dieser Perspektive ging auch Arendt an die Pentagon-Papiere heran. Sie erwartete Enthüllungen über eine im Geheimen am US-Kongress vorbei geplante und mit dem Krieg in Vietnam ins Werk gesetzte imperialistische Expansionspolitik der USA in weltpolitischem Maßstab. Ihre große Sorge war, dass auch die amerikanische Republik, ein Einwanderungsland, dessen Unterschiede zum europäischen Nationalstaat sie immer wieder betont hatte, der Versuchung des Imperialismus zum Opfer gefallen sein könnte, der die europäischen Staaten mit dem Scramble for Africa am Ende des 19. Jahrhunderts auf einen Kurs gesetzt hatte, der im Faschismus endete. Wenn es das also gewesen wäre, dann hätten alle diese Lügen der US-Regierung im Dienst eines einzigen strategischen Kalküls gestanden und wären politische Mittel gewesen zur Durchsetzung einer Welteroberungsabsicht. Aber nichts davon fand sie, sondern einmal mehr eine Banalität des Bösen. Diese Lügen gehörten offenbar einem ganz anderen Typ an, als diejenigen Lügen, deren sich Machtpolitik von jeher bedient hat und die Arendt erstaunlich skrupellos und in der Tradition Machiavellis und Gracians als politische Technik akzeptiert. Ich zitiere, Geheimhaltung nämlich und Täuschung, was die Diplomaten Diskretion oder auch die Arcana Imperii, die Staatsgeheimnisse nennen, gezielte Irreführungen und blanke Lügen als legitime Mittel zur Erreichung politischer Zwecke kennen wir seit den Anfängen der überlieferten Geschichte. Wahrhaftigkeit zählte niemals zu den politischen Tugenden und die Lüge galt immer als ein erlaubtes Mittel der Politik. Zitat. Wer sich der Lüge bedient, muss die Wahrheit kennen, um sie gezielt zu entstellen. Davon konnte aber bei den Pentagon Papers in zweierlei Hinsicht die Rede nicht sein. Zum einen enthielten sie gar keine Enthüllung, denn die Fakten waren überwiegend längst bekannt, und zwar sowohl den Geheimdiensten wie auch Teilen der Öffentlichkeit, die durch die Presse gut informiert waren, wie Arendt selbst. Es handelte sich also, mit Goethe zu reden, um offenbare Geheimnisse, die da ausgepleidert wurden, weshalb die Nixon-Regierung bei ihrem Versuch, die Publikation der Pentagon Papers als Staatsverrat zu unterbinden, scheiterte. Die Geheimdienste waren die ganze Zeit im Besitz der korrekten Zahlen und Fakten und konnten auch die Fragen der Regierenden klar und deutlich beantworten. So etwa im Fall der berühmten Domino-Theorie, also der Überlegung, dass im Falle eines kommunistischen Südvietnam die übrigen südostasiatischen Staaten dem Kommunismus anheimfallen würden wie die Dominosteine. Die Pentagon Papers lassen keinen Zweifel, dass der CIA das außer vielleicht im Falle von Kapodscha für schlechterdings unmöglich hielt. Und die Idee einer kommunistischen Weltverschwörung hielten sie auch für komplett abwegig, weil das ja eine Zusammenarbeit zwischen China und der Sowjetunion vorausgesetzt hatte, was bekanntlich absolut undenkbar war. Wenn aber die Fakten klar und zum Teil öffentlich bekannt waren, wenn die Geheimdienste die vielen Theorien widerlegen konnten, wenn es keine geheime imperialistische Strategie gab, warum wurde gelogen? Und was für ein Lügen war das? Und welchen Zweck hatte es? Arendts Antwort lautet, dass die politisch Verantwortlichen den Unterschied zwischen Tatsachen und Lügen nicht mehr kannten, weil sie sich erst einmal selbst belogen hatten. Und dass sie sich selbst belogen kannten, konnten, führte zu einer Entwirklichung, die man sonst nur aus totalitären Staaten kennt, wo, so Arendt, die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Unwahrheit, die durch organisiertes Lügen verwischt werden kann, schließlich ganz verschwindet. Diesen Entwirklichungseffekt hat es auch in den demokratischen USA gegeben. Zitat, die Tatsachen waren da, aber sie wurden nicht zur Kenntnis genommen. Hier also wurden nicht bloß Lügen fabriziert, sondern es war das Bewusstsein für den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge gar nicht mehr da. Dieses organisierte Lügen trat in den USA, so Arendt, in zwei Erscheinungsformen auf den Plan. Da war zum einen der Aufstieg derjenigen, die sich mit Public Relations, mit Imagepflege beschäftigten und dem politischen Handelnden, allen voran dem Präsidenten, als Experten und Berater zur Seite standen. Diese Public Relations Manager hatten selbst keine politische Handlungsmacht und ihre Lügen folglich auch kein eigenes politisches Ziel. In der Werbung der Massenkonsumgesellschaft zu Hause gingen die Public Relations Manager davon aus, dass jeder Mensch manipuliert werden kann und dass das Ansehen, das Image das Höchste und Wichtigste sei. Imagepflege wurde zur Weltpolitik, das Gesicht zu wahren, zur einzig verbleibenden Rationalität hinter den einander rasch ablösenden Kriegszählen. Zitat Arendt, das Ziel, das allen vorschwebte, war das Image selbst. Zitat Ende. Es ging also nicht um Welteroberung, sondern um den Sieg in der Reklameschlacht der Weltmeinung. Und das sei, merkt Arendt an, ich zitiere, eine neue Dummheit in der Geschichte. Zitat Ende. Das, könnte man sagen, setzt sich mit Trumps Kult um die eigene Person und ihr Ansehen in gesteigerter Form fort. Mit Erstaunen nimmt man zur Erkenntnis, dass Nixon, bekanntlich Trumps Vorbild, damals eine Kampagne organisierte, um die Glaubwürdigkeit der Presse vor der Präsidentenwahl von 1972 zu zerstören. Den Vorwurf der Lügenpresse gab es schon vor einem Jahrhundert und er wurde als Lüge instrumentalisiert. Das sind die Public Relations Manager. Daneben traten, so führt Arendt aus, die Problem Solvers, die Problemlöser. Häufig Wissenschaftler, jedenfalls sehr viel klügere Leute und weitsichtigere als die Public Relations Manager. Die Problemlöser saßen in ihren Thinktanks und traktierten außenpolitische Fragen mit den Mitteln der Spieltheorie und Systemanalyse. Auch sie haben gelogen in dem Sinne, dass sie die verfügbaren Fakten ignorierten. Sie betrieben, schreibt Arendt, ich zitiere, eine Art Naturwissenschaft der Außenpolitik. Zitat Ende. Aber während die Naturwissenschaften sich ihre Hypothesen im Experiment von Fakten bereitwillig widerlegen lassen, versuchten die Problem-Solvers, die Wirklichkeit ihrer Theorie gefügig zu machen und der Politik entsprechende Handlungsweisen an die Hand zu geben. Zu allem Wirklichen gehört aber, dass es nicht vollständig planbar ist. Doch das Sinnen und Trachten der Problem-Solvers ging genau dahin, alle Zufälligkeiten auszuschließen und in eine Art Naturgesetz zu überführen, nach dem dann zu handeln sei. Arendt illustriert das anhand einer Anekdote. Das war's schon. Entschuldigung. Die Effekte der Selbstbelügung haben auch, wie die Image-Makers, eine Parallele in totalitären Staaten, deren Terrorregime sich bisher noch immer auf ein Gesetz, sei es das Gesetz der Geschichte oder das Gesetz der Natur, bezogen haben, das sich von selbst vollzieht und bei dem die Handelnden bestenfalls Erfüllungsgehilfe spielen, indem sie dem Gesetz Folge leisten. Das ist eine der wichtigen Definitionen der totalitären Herrschaft in dem Buch von 1955. Gesetze kennen keine Zufälle. Das unterscheidet sie von Tatsachen, die immer auch anders sein könnten und aus diesem Grund auch immer wieder hinterfragt werden können. Verschwörungstheorien als eine gesteigerte Form organisierten Lügens ziehen ihre Überzeugungskraft nicht zuletzt daraus, dass jedes Detail sich in ihnen unterbringen lässt und das Gesetz bestätigt. Je weniger kontingent die Fakten erscheinen, desto effektiver das Lügengebäude. Die Vernunft kann da gar keine Einwände erheben, denn Lügen sind meistens besonders einleuchtend und haben besondere Evidenz, weil sie so sorgsam präpariert wurden, während die Wirklichkeit, schreibt Arendt, Zitat, die Wirklichkeit hat die unangenehme Angewohnheit, uns mit dem Unerwarteten zu konfrontieren, auf das wir nicht vorbereitet waren, Zitat. Mit dieser Kontingenz des Wirklichen und Faktischen verbindet Arendt nun ein grundsätzliches Argument, das wohl eine der überraschendsten und radikalsten Rechtfertigungen des Lügens sein dürfte. Und es geht weit über die Legitimation der Lüge als politisches Mittel hinaus. An der Lüge hängt für Arendt nämlich sowohl unsere Freiheit wie unser Handeln, also die Möglichkeit, in den Lauf der Welt einzugreifen und etwas zu verändern. Wir besitzen, schreibt Arendt, und ich zitiere, wir besitzen die Fähigkeit, uns geistig von unserem physischen Standort zu entfernen und uns vorzustellen, dass die Dinge auch anders sein könnten, als sie tatsächlich sind. Anders ausgedrückt, immer noch weiter Zitat, die bewusste Leugnung der Tatsachen, die Fähigkeit zu lügen, und das Vermögen, die Wirklichkeit zu verändern, die Fähigkeit zu handeln, hängen zusammen. Zitat. Dass wir sagen und denken können, die Sonne scheint, während es draußen in Strömen regnet oder schneit, ist die Leistung unserer Einbildungskraft. Und diese Leistung ist Ausdruck von Freiheit, denn an dem Punkt zeigt sich, dass wir nicht in die Welt eingefügt sind, schreibt Arendt, als ein ihr unveräußerlicher Teil, Zitat Ende, sondern dass wir frei sind, uns so oder anders zur Welt und dem, was in ihr ist, zu verhalten. Da die politische Sphäre für Arendt nun eine privilegierte Arena des Handelns ist und Lügen können die Voraussetzung von Handeln, ist die Lüge eben nicht nur ein legitimes, sondern ein ganz entscheidendes Instrument der Politik, das keine moralische Entrüstung daraus vertreiben wird und gegen das jemand, der sich auf den Standpunkt der Wahrheit stellt und nichts will, als bloß die Wahrheit sagen, nicht ankommt. Und er kommt nicht an, denn die Wahrheit sagen, was ist selbst kein Handeln. Das Lügen schon. In dieser Perspektive zeichnet sich ein ganz prinzipieller Konflikt zwischen Wahrheit und Politik ab, um den es bei den Pentagon Papers nicht in derselben Weise geht. Ein altes Emblem des viel älteren und in gewisser Weise auch radikaleren Konflikts zwischen Wahrheit und Politik ist der Streit, in den Sokrates, der Philosoph und Wahrheitssucher, mit der Polis geriet, als er aus der Wahrheit seiner Ideenlehre auch Maximen in der Politeia für politische Staatsgebilde ableitete und sich dann verantworten musste mit den bekannten tödlichen Folgen. Philosophie als Domäne der Wahrheit und Politik als Domäne des Lügens stehen seither auf Kriegsfuß.